Ui, das war laut. Hallo, liebe Studis, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für die lineare Algebra. Da geht es um Kapitel 9, da hatte ich mehrere Wünsche, denen ich sehr gern nachkomme. Einmal ging es um Beispiel 9.11, das ging manchen Leuten ein bisschen zu schnell oder sie wollten auf jeden Fall noch mehr Details haben, noch mehr Erklärungen dazu. Und dann hatte ich auch noch eine Anfrage zum Thema alphazyklisch. Das kann man tatsächlich ganz gut kombinieren. Deswegen gibt es jetzt eine Podcast-Folge, in der ich zu beiden Themen was sage. Und ich fange an mit Beispiel 9.11. Ich muss gleich erstmal noch einen Schluck trinken. Und dann quatsche ich Sie ziemlich langsam durch dieses Beispiel. Wir gucken mal, ob dann danach noch Fragen offen sind. Dann kann ich mir natürlich gern nochmal einen Einzelaspekt rausgreifen und den nochmal separat erklären. Aber erstmal quatsche ich Sie so dadurch, wie das da steht. Okay. In Beispiel 9.11 haben wir den Körper der reellen Zahlen und der Vektorraum ist einfach R hoch 3. Das ist was wir inzwischen sehr gut kennen, da haben wir schon viel mit gearbeitet. Wir haben irgendeine Basis von V, also von R hoch 3, da wissen wir nichts weiter drüber. Wir haben einen Endomorphismus Alpha gegeben und wir haben quasi als Information dafür, was die Abbildung tut, die Bilder der drei Basisvektoren V1, V2 und V3 aus der gegebenen Basis. So, das ist das, was wir haben. Das lese ich auch gleich nochmal vor. Das reicht natürlich, um eine Abbildungsmatrix hinzuschreiben. Es gibt uns aber erstmal keine konkrete Information über die Bilder, weil wir nicht wissen, was für Vektoren die Basisvektoren sind. Das macht erstmal nichts. Der erste Basisvektor V1 wird von Alpha abgebildet auf minus V2 plus V3. Der zweite Basisvektor, V2, wird von Alpha abgebildet auf minus 3V1 minus 2V2 plus 3V3. Der letzte Basisvektor, V3, wird von Alpha abgebildet auf minus 2V1 minus 2V2 plus 3V3. Sie merken, ich lasse da jetzt teilweise schon so Verknüpfungszeichen weg. Zum Beispiel schreiben wir für die Skalarmultiplikation ja häufig noch so einen Malpunkt hin und den lese ich nicht immer mit vor. Okay, jetzt haben wir also die drei Bilder unserer Basisvektoren. Das reicht. Damit ist die Abbildung vollständig bestimmt. Das wissen wir aus Kapitel 4. Da haben wir das geklärt. Bei einem Homomorphismus weiß man genug, wenn man die Bilder von Basisvektoren kennt. Denn der Witz ist ja, dass man dann durch die Homomorphie-Eigenschaft und durch die Darstellung von Vektoren als Linearkombination alle anderen Bilder ausrechnen kann. Das ist wichtig, sich das immer wieder klarzumachen, dass man da wirklich die Homomorphie-Eigenschaft für braucht und dass das für irgendwelche Abbildungen von R hoch 3 in sich selbst so nicht funktionieren würde. Die Zielstellung in Beispiel 9.11 ist, loszurechnen und möglichst viel Informationen rauszubekommen, also zum Beispiel die ganzen Eigenwerte und dann zu gucken, ist die Abbildung diagonalisierbar? Wenn ja, kriegt man eine schöne Diagonalmatrix als Abbildungsmatrix. Wenn nein, was passiert dann? Wir wollen da also jetzt möglichst viele Informationen sammeln und eine schöne Abbildungsmatrix kriegen. Um überhaupt anzufangen, rechnen wir die Abbildungsmatrix aus, die wir mit den gegebenen Informationen bekommen, wenn wir die Basis anordnen. Ich nehme als Reihenfolge V1, V2, V3, das ist irgendwie naheliegend. Und dann muss ich nur die Koeffizienten, die ich vorhin bei den Bildern vorgelesen habe, richtig in die Matrix reinschreiben. In die erste Zeile kommen die Koeffizienten für das Bild von V1, also 0, minus 1, 1. In die zweite Zeile kommen die Koeffizienten für das Bild von V2, also minus 3, minus 2, 3. In die letzte Zeile kommen die Koeffizienten für das Bild von V3, also minus 2, minus 2, 3. Damit ist die erste Abbildungsmatrix fertig. Das ist die, mit der wir den Prozess starten. Um Eigenwerte zu bestimmen, naja, ich gucke jetzt auf die Matrix und ich sehe da ehrlich gesagt nichts. Ich weiß nicht, ob Sie da irgendwas sehen. Dann rechne ich einfach das charakteristische Polynom aus, denn über die Nullstellen komme ich dann ja auf die Eigenwerte. Also los. P Alpha ist die Determinante von der Matrix x mal Einheitsmatrix minus a. A ist die Abbildungsmatrix, die ich gerade vorgelesen habe. X mal die Einheitsmatrix ist die Matrix, bei der ich auf der Diagonale x stehen habe und außenrum immer nur Nullen. Und die Größe ist diesmal 3 kreuz 3. Wenn ich jetzt ausrechne, was da insgesamt rauskommt, dann ist das folgende Matrix. X 1 minus 1, 3, x plus 2 minus 3 und 2, 2, x minus 3. Von dieser Matrix brauche ich die Determinante. Und wenn ich da so raufgucke, sehe ich auch keine besonders schöne Zeile oder Spalte, nach der sich die Entwicklung lohnt. Ich sehe auch keine Kästchen, es ist auch keine Dreiecksgestalt, das heißt, dass kein toller Trick funktioniert. 3 Kreuz 3 heißt, ich könnte Sarys anwenden oder ich mache einfach Entwicklung nach irgendwas. Und in dem Beispiel habe ich beschlossen, nach der ersten Zeile zu entwickeln. Und dann mache ich das und dann steht da eben x mal Determinante von der ersten Streichmatrix minus einmal Determinante von der nächsten Streichmatrix minus einmal Determinante von der nächsten Streichmatrix. Das lese ich jetzt nicht alles vor, weil ich davon ausgehe, dass das was ist, was Sie wirklich gut zu Hause selbst nachrechnen und üben können. Und wenn da irgendwo Probleme auftauchen, dann können Sie sich ja nochmal individuell an mich wenden. Bitte machen Sie das gern. Also gerade bei hartnäckigen Rechenfehlern, die einem immer wieder passieren, da ist es gar nicht schlecht, einmal mit einer Person drüber zu sprechen und rauszukriegen, wo es da klemmt und wo vielleicht ein Denkfehler ist. Machen Sie das gerne, das ist überhaupt kein Problem. Was am Ende rauskommt, wenn wir das ausgerechnet haben, egal mit welcher Methode, ist das Polynom x minus 1 in Klammern zum Quadrat mal x plus 1. Sehr schön, sehr einfaches, handliches Polynom, zerfällt in Linearfaktoren. Man sieht einmal die Nullstelle minus 1 und man sieht mit Vielfachheit 2 die Nullstelle 1. Kurzer Abstecher, ich denke jetzt schon mal ein bisschen weiter in die Zukunft, in Beispiel 9.11 habe ich das noch nicht thematisiert. Ich habe jetzt für die Nullstelle 1 die algebraische Vielfachheit 2. Ich weiß also, dass der Eigenraum zum Eigenwert 1 Dimension 1 oder 2 hat. Beim Eigenwert minus 1 habe ich die algebraische Vielfachheit 1 und dementsprechend weiß ich jetzt schon, dass der Eigenraum dazu die Dimension 1 hat. So, das war jetzt Wissen aus der Zukunft. In Beispiel 9.11 hatten wir das teilweise noch nicht und ich ergänze das jetzt, weil es für Sie ja vielleicht interessant ist. Generell ist es spannend, nochmal zurückzublättern zu älteren Beispielen und zu gucken, wie man die jetzt machen würde mit dem Wissen, das man jetzt hat. Das ist super zum Üben. So, Eigenwert 1. Das war der, wo wir die algebraische Vielfachheit 2 haben. Und für den Eigenraum haben wir also zwei Möglichkeiten, Dimension 1 oder 2, und wir gucken einfach mal nach. Um den Eigenraum wirklich zu bestimmen, also um alle Vektoren darin zu finden, muss man den Kern ausrechnen von der Abbildung Identität minus Alpha oder andersrum Kern von Alpha minus Identität. Diese beiden Abbildungen haben den gleichen Kern, deswegen ist egal, was man nimmt. Manchmal ist die eine Matrix ein bisschen netter als die andere oder so. Eigentlich ist es egal, das ist ja nur ein Vorzeichenwechsel. Ich habe mich jetzt entschieden, die Abbildung Alpha minus Identität zu nehmen und da eine Abbildungsmatrix auszurechnen, und zwar bezüglich der Basis Behut vom Anfang mit den Vektoren V1, V2, V3. Und hier benutze ich die Rechenregeln für Abbildungsmatrizen. Wenn ich die Abbildungsmatrix für Alpha minus Identität ausrechnen möchte oder eine Abbildungsmatrix, dann kann ich das zum Beispiel machen, indem ich eine Abbildungsmatrix für Alpha hernehme, so eine haben wir schon, die habe ich vorhin A genannt, und dann ziehe ich davon eine Abbildungsmatrix für die identische Abbildung ab. Da kommt dann eine neue Matrix raus und die kann ich als Abbildungsmatrix für die kombinierte Abbildung benutzen, wenn das mit den Basen passt. Ich muss also jetzt für alle beteiligten Abbildungen, die ich da habe, die gleichen Basen benutzen, damit das so funktioniert. Das ist aber kein Problem. Für Alpha benutze ich Behut zweimal, für die identische Abbildung benutze ich auch Behut zweimal, dann kommt da als Abbildungsmatrix die Einheitsmatrix raus und so komme ich darauf, dass ich A minus die Einheitsmatrix der Größe 3 ausrechne. Diese neue Matrix nenne ich C und die rechne ich jetzt wirklich aus. A hatten wir ja am Anfang, jetzt muss ich einfach nur auf der Diagonale immer minus 1 rechnen, drumherum verändert sich gar nichts und die neue Matrix ist dann minus 1, minus 1, 1, minus 3, minus 3, 3 und minus 2, minus 2, 2. Scharfes Hingucken zeigt uns, dass die drei Zeilenvektoren Vielfache voneinander sind. Und es gibt einen Zeilenvektor, der vom Nullvektor verschieden ist. Der Rang ist also schon mal nicht 0. Aber wegen dieser Vielfachgeschichte ist der Rang nur 1. Das können wir jetzt schon sehen. Wir haben hier eine Abbildungsmatrix von Rang 1 und unser ganzes Wissen über Abbildungsmatrizen sagt dann, aha, die dazugehörige Abbildung hat also ein Bild der Dimension 1 und dann sagt die Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen, dass dann der dazugehörige Kern Dimension 2 haben muss. All das ist da aufgeschrieben, das ist einmal Lemma 514 mit dem Rang der Matrix und der Dimension des Bildes, die Dimensionsformel, die berühmte, die wir ständig benutzen, ist Satz 4.8. Und so kommen wir auf die Dimension des Eigenraums zum Eigenwert 1. Das ist nämlich die Dimension des Kerns der Abbildung Alpha minus identische Abbildung. Und da haben wir gerade ausgerechnet, dass das 2 ist. Aha, sehr gut. Wir haben doch vorhin gesagt, die algebraische Vielfachheit von 1 in dem Polynom ist 2. Jetzt ist die geometrische Vielfachheit auch 2. Sehr schön. Ich greife wieder vor, ich nehme Wissen aus der Zukunft. Ignorieren Sie das einfach alles, wenn Sie das gerade noch nicht hören wollen. So, die Dimension des Eigenraums haben wir. Das heißt, wenn es um die Frage der Diagonalisierbarkeit geht, dann wissen wir jetzt schon Bescheid mit Sätzen, die wir nach Beispiel 9.11 beweisen. Aber in diesem Beispiel ging es mir auch nochmal darum, zu Fuß zu gucken, wie wir konkret Eigenvektoren finden können. Wie wir also zum Beispiel eine Basis für den Eigenraum zum Eigenwert 1 finden können. Wir wissen jetzt, dass dieser Raum Dimension 2 hat. Wir erwarten also, dass wir eine Basis finden mit 2 Elementen. Dafür reicht es natürlich, wenn wir qualifiziert raten und einfach 2 Eigenvektoren finden, die eine linear unabhängige Menge bilden. Das geht. Und manche Leute sind super darin, das durch Hingucken so hinzukriegen. Hier ist ein systematischer Weg, der funktioniert, auch wenn man nicht so gut im Hingucken ist. Man nimmt sich nämlich nochmal die Matrix her. Die Matrix C, die wir da vorhin hatten. Das ist ja eine Abbildungsmatrix für die Abbildung, um die es gerade geht und von der wir den Kern uns angeguckt haben, was dasselbe ist wie der Eigenraum zum Eigenwert 1. Um herauszufinden, was für Vektoren im Kern eines Homomorphismus liegen, muss ich ja gucken, welche Vektoren davon auf 0 abgebildet werden. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, das Abbilden zu realisieren. Möglichkeit 1, ich interpretiere die Abbildungsmatrix und schreibe die Bilder zu Fuß hin und dann gucke ich, wann 0 rauskommt. Das läuft darauf hinaus, ein lineares Gleichungssystem zu lösen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich die Matrix direkt benutze und die Koordinatenabbildung mit ins Spiel bringe. Ich schaue also, welche Vektoren von der Abbildungsmatrix auf den Nullvektor geworfen werden durch Multiplikation. Jetzt muss ich nur noch berücksichtigen, was die Koordinatenabbildung macht. Also, um die Matrixmultiplikation benutzen zu können zum Abbilden, muss ich ja den Vektor, den ich abbilden will, erstmal umwandeln in einen Koordinatenvektor. Dann muss ich den mit der Matrix multiplizieren und das Bild ist dann der Koordinatenvektor, also das Ergebnis ist der Koordinatenvektor für mein Bild. Die gewünschten Bilder, die wir jetzt suchen, sind der Nullvektor, weil wir ja den Kern von einer Abbildung ausrechnen wollen. Und der Nullvektor hat als Koordinatenvektor ebenfalls den Nullvektor. Wir suchen also jetzt Vektoren, bei denen der Koordinatenvektor multipliziert mit der Matrix den Nullvektor ergibt. Wir suchen also die Lösungsmenge des Gleichungssystems x Stern c gleich 0, 0, 0. Jetzt können wir das Gauss-Verfahren anwenden, können also c umwandeln zu einer Matrix, die ein bisschen netter ist und an der wir die Lösungsmenge ablesen können, denn wir dürfen die Matrix und den Ergebnisvektor simultan verändern. Die Lösungsmenge ändert sich nicht, wenn wir dabei die üblichen Regeln befolgen. Das kennen wir alles aus dem Kapitel über lineare Gleichungssysteme. Ich wandle also um in Dreiecksgestalt, kriege eine neue Matrix c 0, die 2 Nullspalten hat und die erste Spalte ist minus 1, minus 3, minus 2. Da kann ich die Lösungsmenge einfach ablesen für das Gleichungssystem. X Stern C0 gleich Nullvektor. Und die Lösungsmenge lese ich Ihnen jetzt einfach vor. Die besteht aus den Vektoren aus R hoch 3, die folgende Gestalt haben. Minus 3a minus 2b, a, b, wobei a und b reelle Zahlen sind. Probieren Sie es aus, setzen Sie für A und B irgendwas ein, dann kommen immer Vektoren raus, die das Gleichungssystem lösen. Das sind jetzt die Koordinatenvektoren, die wir suchen. Wenn ich die also jetzt benutze und dann Vektoren bilde mit der Basis, mit der wir angefangen haben, dann werden diese Vektoren, die da alle entstehen, genau den Kern der Abbildung Alpha-Identität bilden. Das heißt, sie bilden genau den Eigenraum zum Eigenwert 1. Da geht es jetzt auf der nächsten Seite weiter. Ich kann also jetzt den Eigenraum in V von Alpha zum Eigenwert 1 hinschreiben in Form von Linearkombinationen, die ich mit den Vektoren V1, V2 und V3 bilde. Dafür muss ich dann die Einträge von vorher nehmen und muss die als die Skalare hinschreiben für die Linearkombinationen. Es sind also alle Vektoren der Form minus 3a minus 2b in Klammern mal V1, das war die erste Koordinate, plus a mal v2, das war die zweite Koordinate, plus b mal v3, das war die dritte Koordinate. A und b sind reelle Zahlen, alle Möglichkeiten sind erlaubt, da kommt ein zweidimensionaler Teilraum raus von v, genauso wie wir das dachten. Und wenn wir jetzt eine konkrete Basis hinschreiben wollen, dann können wir für a und b einfach irgendwas einsetzen und müssen nur darauf achten, dass da zwei Vektoren rauskommen, die keine skalaren Vielfachen voneinander sind. Ich habe mich entschieden, das möglichst einfach zu machen und die Vektoren minus 3 mal V1 plus V2 und minus 2 mal V1 plus V3 auszuwählen. Probieren Sie das aus, rechnen Sie nochmal aus, dass die wirklich Eigenvektoren zum Eigenwert 1 sind. Oder probieren Sie nochmal aus, dass das wirklich Vektoren sind, die im Kern von Alpha minus Identität liegen. Hier kann man haufenweise Tests machen und Proben rechnen, um sicher zu sein, dass man da sich nicht verrechnet hat. Probieren Sie auch gerne aus, andere Basen auszuwählen, also für A und B andere Sachen einzusetzen. Das war der Eigenwert 1, jetzt kommt der Eigenwert minus 1. Da ist alles viel einfacher, weil wir schon wissen, dass die Dimension des Eigenraums nur 1 sein kann. Aber um konkrete Eigenvektoren zu finden, können wir ja nochmal den Kern angucken, diesmal von der Abbildung Alpha plus Identität, und können da nach Vektoren suchen, die im Kern liegen, um wirklich einen Eigenvektor in der Hand zu haben. Mache ich also genau wie vorher. Ich berechne erstmal für Alpha plus Identität eine Abbildungsmatrix. Da ist die Idee die gleiche wie vorher. Für Alpha habe ich schon das A, für die identische Abbildung nehme ich die Einheitsmatrix und diesmal rechne ich aber nicht Minus, sondern Plus, weil da steht Alpha plus Identität. Die neue Matrix heißt D und D ist jetzt also A plus die Einheitsmatrix und da kommt, wenn ich das ausrechne, folgende Matrix raus. 1, minus 1, 1, minus 3, minus 1, 3 und minus 2, minus 2, 4. Die Matrix ist wie vorher, ich habe einfach nur auf der Diagonale immer einen dazu addiert. Soweit, so gut. Da kann man jetzt vielleicht den Rang auch sehen, weiß ich nicht. Bei der Matrix davor war es auf jeden Fall einfacher. Und die Idee ist jetzt wieder die gleiche. Um den Kern von Alpha plus Identität wirklich auszurechnen, löse ich ein Gleichungssystem. Und zwar ist meine Idee, genau wie vorher, dass ich mir wieder überlege, naja, um im Kern zu liegen, muss ich als Bild unter der Abbildung 0, den Nullvektor haben. Das heißt, wenn ich die Matrix benutze, dann muss, wenn ich den Koordinatenvektor gebildet habe und ich dann mit der Matrix multipliziert habe, der Nullvektor rauskommen. Ich suche also die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems x Stern d gleich 0, 0, 0. In den Notizen, ich weiß nicht, ob ich das schon korrigiert habe, das war einer der letzten Tippfehler, da stand irgendwann mal noch fälschlicherweise der Buchstabe c. Das muss aber jetzt d sein, weil die Matrix darüber d heißt. Dann wandle die Matrix, um die es jetzt geht, die Koeffizientenmatrix, um in eine Dreiecksmatrix. Dazu benutze ich Additionsmatrizen, die habe ich Ihnen aufgeschrieben. Und dann kommt eine Matrix raus, die folgendermaßen aussieht. 1, 0, 0, minus 3, minus 4, 0, minus 2, minus 4, 0. Ah, okay. Die sieht so aus, als hätte sie deutlich größeren Rang als die vorher. Wir lösen jetzt das Gleichungssystem für diese neue Matrix, die habe ich D0 genannt. Und dann sehe ich, dass die Lösungsmenge, indem ich alles hinschreibe, die ganzen neuen Gleichungen und so, und dann wandle ich ein bisschen um und setze was ein, dann kommt raus, dass bei allen Lösungen der erste und der zweite Eintrag gleich sein müssen. Und dann habe ich noch Freiheit für den dritten. Die Freiheit für den dritten wird dann aber eingeschränkt, weil ich sehe, dass der dritte minus der zweite ist. Das sind die Gleichungen, die rauskommen, wenn man das alles ausrechnet. Und dann sieht die Lösungsmenge folgendermaßen aus. Menge aller Vektoren der Form a, a minus a, wobei a eine reelle Zahl ist. Das ist ein eindimensionaler Raum. Hätte ich mir vorher überlegen können, dass der Raum eindimensional ist? Ja, und zwar auf verschiedene Arten. Erstens kam ja im Polynom, im charakteristischen Polynom, der dazugehörige Eigenwert nur mit Vielfachheit 1 vor. Da hätte ich also schon Bescheid gewusst. Und zweitens hätte ich auch nochmal gucken können bei der Abbildungsmatrix, welchen Rang die hat. Der Rang ist ja die Dimension des Bildes und dann kriege ich über die Dimensionsformel die Dimension des Kerns. Hier gab es also verschiedene Möglichkeiten, drauf zu kommen, dass der Kern Dimension 1 hat, dass also auch dieser Eigenraum Dimension 1 hat, dass also auch dieser Lösungsraum Dimension 1 hat. Okay. Ich habe Ihnen auch wieder einen Vorschlag gemacht für einen Basisvektor für den Eigenraum. Diesmal nehme ich V1 plus V2 minus V3. Was ich da also gemacht habe, ist, dass ich in der Lösungsmenge von vorher für a den Wert 1 eingesetzt habe. Dann kriege ich also einen Koordinatenvektor 1, 1, minus 1. Und den nehme ich und bilde damit mit den Basisvektoren die Linearkombination. Und so komme ich auf V1 plus V2 minus V3. Das ist genau wie vorhin. Da hatten wir ja auch a und b, haben für a und b irgendwas eingesetzt und hatten dann die Linearkombination. Und genauso habe ich das hier auch gemacht. Und für a habe ich einfach 1 eingesetzt. Ja, damit sind wir fertig. Wir haben jetzt den zweidimensionalen Eigenraum für den Eigenwert 1 gefunden, sogar mit einer konkreten Basis. Wir haben den eindimensionalen Eigenraum für den Eigenwert minus 1 gefunden, mit einer konkreten Basis. Und jetzt können wir eine Basis aus Eigenvektoren für die komplette Abbildung hinschreiben, indem wir das nämlich alles kombinieren. Der erste Basisvektor von vorhin war minus 3 mal v1 plus v2, den nenne ich jetzt w1. Der zweite Basisvektor von vorhin war minus 2 v1 plus v3, den nenne ich w2. Und den Basisvektor von vorhin, von gerade sollte ich sagen, zum Eigenwert minus 1, das war v1 plus v2 minus v3, den nenne ich w3. Zack, fertig ist meine Basis aus Eigenvektoren. W1, W2 und W3 führen, wenn ich die so anordne, zu einer wunderschönen Abbildungsmatrix, wo auf der Diagonale 1, 1, minus 1 steht, drumherum lauter Nullen, viel besser geht's nicht. An der Matrix sieht man die Diagonalisierbarkeit. Mit dem Wissen, das wir jetzt zusätzlich haben, nach dem Beispiel, hätten wir die Diagonalisierbarkeit aber schon deutlich früher erkennen können. Nämlich an der Stelle, an der wir gesehen haben, dass beim Eigenwert 1 der Eigenraum zweidimensional ist. Denn, das war ein Satz später, ich glaube 9,14, da haben wir jetzt gesehen, dass das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Und für die beiden Nullstellen, da stimmte jeweils die algebraische und die geometrische Vielfachheit überein. Dementsprechend haben wir eine diagonalisierbare Abbildung und das Einzige, was wir dann vielleicht noch hätten machen wollen, war eine konkrete Basis zu finden aus Eigenvektoren. Das haben wir jetzt gemacht, sodass wir also auch wissen, wie das geht. Es gibt aber auch Fragen, bei denen die konkrete Basis dann keine Rolle spielt und wir nur wissen wollen, ob es geht. Und dann hätte man mit dem zusätzlichen Wissen hier schon früher fertig sein können, nämlich in dem Moment, als man das charakteristische Polynom hatte und den Eigenraum zum Eigenwert 1. Und da hat auch die Dimension gereicht. So, da hätte man das also abkürzen können. Aber es ist ja immer ganz gut, erstens, wenn wir verschiedene Wege haben, Sachen auszurechnen und zweitens, wenn wir gefragte Informationen dann auch beschaffen können. Also wir müssen ja immer weiterdenken bei möglichen Aufgabenstellungen, was könnte man da jetzt noch fragen, welche Informationen möchte man vielleicht noch haben und dann einfach mal zu überlegen, kann ich das schon ausrechnen? Oder fehlt mir noch irgendwas? Kann ich es auf verschiedene Arten ausrechnen? Deswegen nochmal die Einladung, zurückzugehen und sich ältere Beispiele anzugucken und mal so zu schauen, was kann man da noch machen? Geht jetzt manches vielleicht kürzer, weil wir mehr Theorie entwickelt haben und so. Ja, dann, jetzt habe ich schon lange geredet, aber ich wollte ja auch noch was zum Thema Alpha-zyklisch sagen. Da habe ich mir Folgendes überlegt. In diesem Beispiel 9,11, da können wir uns ja mal den Vektorraum vom Anfang nochmal angucken. Und was die Abbildung macht und können ja mal gucken, ob der Raum, der ganze Raum V, vielleicht alpha-zyklisch ist. Dazu müssten wir einen Vektor finden, der, wenn ich ihn oft genug immer wieder mit Alpha abbilde, irgendwann den ganzen Vektorraum erzeugt, sodass man also auch eine Basis finden könnte aus Bildern von, ich sag mal, mehrfacher Hintereinanderausführung von Alpha, aber immer ausgehend vom gleichen Vektor. Und ich habe das einfach mal ausprobiert und jetzt quatsche ich Sie durch das, was ich mir da überlegt habe. Das ist also noch nicht besonders ordentlich, aber hoffentlich eine gute Grundlage für Sie, um das dann einmal ordentlich aufzuschreiben. Ich habe geguckt, was mit dem Vektor V1 passiert. V1 selber ist einer unserer Basisvektoren, den halte ich jetzt fest und gucke, was ist eigentlich V1 Alpha? Naja, das steht ja da, V1 Alpha ist minus V2 plus V3. Da V1, V2 und V3 eine Basis bilden, ist V1 kein skalares Vielfaches von minus V2 plus V3. Ansonsten könnte man ja da den gleichen Vektor auf zwei unterschiedliche Weisen mit dieser Basis darstellen. Aber das ist ja nicht so. Das geht nicht, weil das eine Basis ist. Das heißt, ich kann V1 und das Bild von V1 unter Alpha zusammen in eine Teilmenge von V legen, die dann zwei Elemente hat und die linear unabhängig ist. Das heißt, ich könnte das jetzt ergänzen zu einer Basis. Die Frage ist, ob das funktioniert, indem ich jetzt einfach nochmal Alpha anwende. Also habe ich geguckt, was ist V1 hoch Alpha Quadrat? Also V1 hoch Alpha hoch Alpha. Dabei benutze ich jetzt das Bild von V1 unter Alpha und die Homomorphie-Eigenschaft. V1 hoch Alpha Quadrat ist also dasselbe wie V1 hoch Alpha unter Alpha, also minus V2 plus V3 unter Alpha, also minus V2 hoch Alpha plus V3 hoch Alpha. Und dann schreibe ich die Bilder hin. Fasse das zusammen und bekomme raus V1 plus 6 mal V3. Preisfrage: Kann ich diesen Vektor benutzen und zusammen mit den beiden vorherigen eine Basis von V bekommen? Wie könnte man das rausfinden? Naja, man könnte die drei Vektoren nehmen und könnte gucken, ob sie ganz V erzeugen. Dann ist man fertig, denn die Anzahl ist 3, das ist die Dimension. Okay. Oder man guckt, ob die Menge linear unabhängig ist. Es sind drei Vektoren, wenn die eine linear unabhängige Menge bilden, sind wir auch wieder fertig. Ich habe mich entschieden, es nochmal mit Tauschen zu machen, weil das hier so schön und schnell geht und weil ich gut finde, wenn wir das üben. Ich gehe also aus von der Basis V1, V2, V3 und jetzt tausche ich zweimal. Zuerst ersetze ich den Vektor V2 durch minus V2 plus V3. Das war das Bild von V1 unter Alpha und das möchte ich gerne reintauschen. Und ich kann tauschen, weil in der Linearkombination minus V2 plus V3 der Vektor V2 mit dem Koeffizienten minus 1 vorkommt und das ist nicht 0, also darf ich tauschen. Jetzt habe ich eine neue Basis, V1 minus V2 plus V3 und V3. Jetzt möchte ich V3 gerne auch austauschen und zwar durch das Bild von V1 unter Alpha Quadrat. Also gucke ich nach, V3, wie war das? V1 hoch Alpha Quadrat war V1 plus 6 mal V3. Das heißt, in der Linearkombination brauche ich den ersten und den dritten Basisvektor und den dritten brauche ich mit Koeffizient 6. Das ist nicht 0, also darf ich tauschen. Also bekomme ich jetzt tatsächlich durch zweimaliges Tauschen eine neue Basis und die besteht aus den Vektoren V1, V1 hoch Alpha und V1 hoch Alpha Quadrat. Dementsprechend kann ich V schreiben als das Alpha-Erzeugnis von V1. V ist also alpha-zyklisch. Das heißt, dass wir jetzt das Minimalpolynom von Alpha ausrechnen können, ohne zu überlegen. Tatsächlich ist Rechnen schon übertrieben. Wir gucken einfach nur hin. Denn bei alpha-zyklischen Räumen sind ja das charakteristische und das Minimalpolynom gleich. Und das charakteristische Polynom kennen wir. Das haben wir ausgerechnet. Sehr schön. Jetzt kennen wir also auch das Minimalpolynom. Übrigens, nur so für uns, weil wir jetzt ja mehr wissen. Welche Möglichkeiten hätte es eigentlich theoretisch für das Minimalpolynom gegeben? Das wissen wir. Wir wissen, dass es das charakteristische Polynom teilt, also da quasi als Faktor vorkommt. Und alle Eigenwerte sind Nullstellen davon. Das heißt, man muss jeden Linearfaktor zu jedem Eigenwert mindestens einmal da drin sehen. Bei unserem Polynom hier, x minus 1 in Klammern zum Quadrat mal x plus 1, haben wir zwei Eigenwerte. Beide müssen im Minimalpolynom vorkommen, aber auch immer nur höchstens mit der Vielfachheit, mit der sie im charakteristischen Polynom vorkommen. Und das lässt nur noch zwei Möglichkeiten zu, nämlich x minus 1 mal x plus 1 oder x minus 1 Quadrat mal x plus 1. Das heißt, wir hätten mit der Theorie, die wir jetzt haben, das Minimalpolynom schon einschränken können auf zwei Möglichkeiten. Da der Raum alpha-zyklisch ist, fällt aber dann die eine Möglichkeit raus und wir wissen wirklich, was das Minimalpolynom ist. So kann man die ganze Theorie, die wir schon haben, benutzen, um da Informationen zu kommen. So, jetzt noch ein Beispiel für einen Teilraum, der nicht alpha-zyklisch ist. Und da könnten wir uns zum Beispiel den Eigenraum hernehmen zum Eigenwert 1. Der hat Dimension 2 und man könnte ja mal gucken, ist der vielleicht auch alpha-zyklisch? Und ich behaupte, nein, ist er nicht. Angenommen, der wäre alpha-zyklisch, dann könnte man ja so einen Vektor finden, dessen Alpha-Erzeugnis dieser Raum ist. Aber wenn ich einen Vektor aus dem Eigenraum zu 1 hernehme und den mit Alpha abbilde, dann geht der ja auf sich selbst. Denn er geht auf einmal sich selbst, weil es ein Eigenvektor ist, zum Eigenwert 1. Oder es ist der Nullvektor, okay, dann passiert sowieso nichts. Alle Vektoren aus diesem Eigenraum werden von Alpha auf sich selbst abgebildet. Und wenn ich dann immer wieder Alpha drauf werfe, dann wird es trotzdem immer nur auf sich selbst abgebildet. Das heißt, ich komme nicht vom Fleck. Dementsprechend kann ein Vektor, der im Eigenraum zu 1 liegt, immer nur den Nullraum erzeugen oder einen eindimensionalen Teilraum. Und wenn ich dann Alpha drauf loslasse, dann ändert sich die Menge der Erzeuger nicht. Das heißt, ich kriege trotzdem immer nur die Menge, die diesen einen Vektor enthält und kriege deswegen trotzdem immer nur einen Teilraum der Dimension höchstens 1. Aber ich kriege nie etwas von Dimension 2. So, das ist eine Möglichkeit, wie man argumentieren kann, hier in dem Fall, dass das nicht alpha-zyklisch ist. Im Allgemeinen zu zeigen, dass ein Raum nicht alpha-zyklisch ist, ist vielleicht gar nicht so einfach, wenn man von der Definition ausgeht. Aber wenn man zum Beispiel die Information benutzt, dass charakteristisches und Minimalpolynom übereinstimmen müssen, dann ist es vielleicht wieder ganz einfach. Denn in Fällen, wo Sie wissen, dass diese beiden Polynome verschieden sind, können Sie schlussfolgern, aha, dieser Raum kann also schon mal nicht alphazyklisch sein. So, das war's. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich aufgrund der Fragen, die ich so bekommen habe, erzählen wollte. Alles in einer Podcast-Folge. Ich kann verstehen, wenn Ihnen das jetzt ein bisschen zu schnell ging oder zu viel war auf einmal. In dem Fall bitte ich Sie einfach nochmal nachzufragen, genau an den Stellen, wo Sie noch mehr brauchen oder wo Sie möchten, dass ich das nochmal so ähnlich an einem anderen Beispiel erkläre. Dann kommt quasi Teil 2 von dieser Podcast-Folge. Okay, das war's erstmal. Eigentlich dachte ich, dass jetzt nochmal die Maus kommt. Ups, da ist sie schon wieder so laut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.